Wir setzen heute eine Mini-Miniserie ab, Emotionen, Schubkraft, Emotionen, Emotionen, die uns zu Gott führen. Emotionen haben wir nach so einer Segnung. Die Frage ist, wie steigt man mit so einem Thema ein, wie Neid und Eifersucht, das ist unser heutiges Thema. Und ich dachte, diese Kindersegnung, diese Familiensegnung ist ein guter Startpunkt, eine Kinderseele. Was macht so einen Joshua so wertvoll? Ist ja auch ein Geheimnis um so ein kleines Kind. Was ist dieses zerbrechliche, kleine, vielleicht auch große Etwas, was so einen Menschen so unfassbar wertvoll macht? Es ist seine Seele. Weil so ein Mensch für die Ewigkeit geschaffen ist. Und deshalb ist unser erster Punkt der Wert der Seele. Emotionen haben etwas mit unserer Seele zu tun und jetzt geht es um deine und meine Seele. Gott hauchte in die ersten Menschen seinen Atem und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Diese Seele ist der Teil von uns, der alles zusammenhält, alles. Wir sind eine Seele. Und obwohl unsere Seele das Innerste unseres Seins ist und ausmacht, ist es mehr. Es hält auch alles zusammen, was wir sind und haben. Was tut unsere Seele gut? Was braucht unsere Seele? Das Seelenbuch, Gottes Buch sagt, unsere Seele dürstet nach Gott. Sie ist auf Gott hinausgerichtet. So wie ein kleines Kind. Ein Baby, ein Neugeborenes, sich nach der Mutter sehnt, instinktiv nach der Mutter ausrichtet. So sind wir als Menschen für Gott erschaffen. Und der Psalmist sagt, wie der Hirsch schreit, lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Das heißt, du wirst nirgends und nie in dieser Welt zum Frieden kommen, es sei denn, du findest deinen Gott. Den Schöpfer des Universums. Präge das bitte tief ein. Emotionen, das sind Regungen unserer Seele und unsere Erwartungen. Unsere Hoffnung bei diesem Thema ist, dass wir es lernen, unter die Oberfläche unseres Herzens zu gucken. Nicht weggucken, nicht sagen, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein, sondern hingucken, egal um welche Emotionen es sich handelt. Zorn, Ärger, Angst, Furcht. Oder wie heute, Neid und Eifersucht. Unter die Oberfläche des Herzens gucken bedeutet, es zu wagen, mit Gottes Augen zu sehen. Gegründet im Evangelium, das sagt, du bist sündiger, als du es jemals zugeben wolltest, als du es überhaupt ahnst. Aber in Christus bist du Geliebter, Angenommener, aufgenommen, mehr als du es jemals zu hoffen gewagt hast. Deshalb ist Selbstprüfung notwendig und sie gehört zu den geistlichen Disziplinen. Wusstest du das? Zum Bibellesen, Gebet, Fasten und manchem anderen gehört auch die Selbstprüfung. Praktizierst du sie? Die ist so wichtig. Denn erst wenn wir sehen, was unter der Oberfläche passiert, treibt uns das näher zu Gott, auch wenn es negative Dinge sind. Und es lohnt sich hinzugucken. Und es bewirkt etwas. Einer meiner geistlichen Lehrer und Väter hat mir das vor Jahren so ins Herz geschrieben. Wenn du spürst, dass etwas nicht ganz perfekt ist in dem Verhältnis zu einem anderen Menschen, geh aktiv auf ihn zu. Lieb ihn erst recht. Nicht geh ihm aus dem Weg. Geh auf ihn zu. Und Maria Theresa hat das so formuliert, in der Schwesternschaft gibt es eine Schwester, da wo sie gelebt hat, die es versteht, mich ständig falsch anzusprechen. Ihr Verhalten, ihre Art zu sprechen, ihren Charakter empfinde ich als nicht liebenswert. So etwas gibt es in unserem Leben, dass wir den Eindruck haben, da passt gar nichts zusammen, ja? Und dann schreibt sie weiter, aber andererseits ist sie eine Schwester. Gott muss sie sehr lieben. Also werde ich nicht zulassen, dass meine natürliche Abneigung ihr gegenüber mich beherrscht. Aber erst musst du dir über diese Abneigung im Klaren sein, du musst hingucken, es wagen. Und dann sagst du, ich werde nicht zulassen, dass diese natürliche Abneigung mich beherrscht. Deshalb rufe ich mir ins Gedächtnis, dass christliche Liebe keine Sache der Gefühle ist. Liebe bedeutet auch etwas zu tun. Ich habe beschlossen, diese Schwester so zu behandeln, als wäre sie die Person, die ich auf der Welt am meisten liebe. Jedes Mal, wenn ich ihr begegne, bete ich für sie. Und ich danke Gott für ihre Stärken und ihre Bemühungen. Ich bin sicher, dass Jesus möchte, dass ich mich so verhalte, ihr gegenüber. Könnt ihr euch aber vorstellen, was bei ihr passiert, in ihrem Herz, in ihrem Charakter, in ihrem Wesen, indem sie dieser Frau immer wieder so liebevoll begegnet. Das heißt, diese Mutter Teresa ist in Bewegung. Sie weiß, ich bin in Bewegung und es ist nichts wichtiger als ein Christus-zentriertes Denken und Fühlen in meinem Alltag. Es ist nichts wichtiger als in Bewegung zu sein, Fokus Jesus. Dallas Willard hat es so zum Ausdruck gebracht, das Wichtigste im Leben ist nicht das, was du tust, sondern wer du wirst. Das Wichtigste im Leben ist nicht, was du tust, sondern wer du wirst, dein Werden, deine Bewegung, in welche Richtung gehst. Und da muss es schon ab und zu Korrekturen in unserem Leben geben. Werden wie Jesus. Das ist mit eine unserer Motivationen, dass wir jeden Sonntag dieses Evangelium in seiner Schönheit verkündigen, weil es uns näher zu Jesus führt. Denn mein Jesus war so wichtig, dass seine Jünger das früh lernen. Was ist in eurem Herzen? Was geht gerade vor? Über was habt ihr gerade gesprochen? Warum seid ihr so furchtsam? Das sind Fragen, die gehen tief. Emotionen, die uns zu Gott führen. Es gibt Dinge, die deiner Seele gut tun und andere tun ihr nicht so gut. John Ortberg macht in einem seiner Bücher darauf aufmerksam, dass wir in unserer Zeit das Wort Seele ersetzt haben mit dem Begriff wir selbst, uns selbst. Damit haben wir unserer Seele nichts Gutes getan. Denn die Seele ist für Gott erschaffen und immer wenn es um uns selbst geht, dann sind wir ein Stück losgelöst von Gott. Dann sind wir nicht, wie es eigentlich unsere Bestimmung ist, mit unserer Seele nahe bei Gott. Er sagt, es liegt eine gewisse Ironie darin, dass wir unsere Seelen zunehmend vernachlässigen, aber im gleichen Maß von unserem Selbst regelrecht besessen sind. Es geht in dieser Welt alles um uns selbst. Wir müssen uns selbst verwirklichen. Habt ihr das schon einmal gehört? Selbstverwirklichen, ja, hört man ab und zu. Wenn wir uns leer fühlen, müssen wir uns erst recht verwirklichen. Wenn wir gestresst sind, dann müssen wir uns um uns selbst kümmern. Bei Prüfungen müssen wir an uns glauben. Wir müssen uns selbst lieben. Und wir müssen uns Ausdruck verleihen auf irgendeine Weise, dass man merkt, wir sind wir selbst. Und wir müssen für uns selbst eintreten, weil ja andere nicht für uns eintreten. Und wir sollten immer wir selbst sein. Ich frage, wo steht das? Wie notvoll kann das sein, wenn es immer um uns selbst geht? Aber seht das Wort Seele, allein dieses Wort, unser Herz, unsere Seele für Gott. Deshalb haben wir Sprüche 4, Vers 23 im Programm abgedruckt. Mehr als alles, was du sonst bewahren kannst, bewahr dein Herz, bewahr deine Seele. Neid und Eifersucht, Segen und Fluch oder Fluch und Segen. Wir haben im Markus-Evangelium im 12. Kapitel eine fantastische Begebenheit, eine kurze. Ich versuche es euch zu schildern. Der Herr Jesus sitzt im Tempel und währenddem er sitzt, beobachtet er Menschen. Und der Text sagt, Markus sagt, es kamen viele Menschen vorbei und sie warfen etwas in den Opferkasten, ein großer Kasten. Und dann sagt der Text, es kamen auch viele Reiche vorbei. Und wisst ihr, da gab es dann so ein Klirren. Denn damals gab es noch kein Konto, wo man irgendwie einen Scheck ausfüllt und ihn dann in den Opferkasten schmeißt. Sondern da gab es Münzen. Und dann kamen die Reichen, jede Menge Lärm. Und die Jünger, die staunen. Und so kommt einer nach dem anderen da an diesem Opferkasten vorbei und plötzlich sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, kommt schnell, guckt. Und die wissen nicht, auf wen sollen sie jetzt gucken. Da war eine Frau, sehr, sehr unscheinbar, eine Witwe. Sie hat 2 Kupfermünzen reingeworfen, man hat es nicht gehört. Diese Kupfermünzen waren so klein, umgerechnet 1 Cent. Nein, 1 Cent ist nicht viel, auch nicht für unseren Neubau, oder? Das ist nicht viel. Der Herr Jesus sagt, kommt. Und dann sagt er, diese Frau hat mehr in den Opferkasten geworfen, sie hat mehr für Gott geopfert, als all diese reichen Leute zusammen. Denn das, was sie da reingeschmissen hat, das war ihr Bios, ihr Leben. Das war ihr ganzer Lebensunterhalt. Und damit sagt der Jesus, weißt du was, misst dein Leben nicht an dem, was du alles abgegeben hast, sondern misst es an dem, was du behältst für dich. Das ist eine völlig andere Perspektive. Der Herr Jesus sagt, diese Frau hat nichts mehr gehabt. Alles, was sie hatte, hat sie für Gott gegeben. Dann haben wir im Philipperbrief einen Text, wo der Apostel Paulus im 2. Kapitel von Timotheus spricht. Und er sagt, ich habe keinen Mitarbeiter, keinen Freund, der so in allen Dingen mit mir übereinstimmt. Und es geht um eine Gesinnung. Er redet von einer Gesinnung, von einer Herzensausrichtung, von einer Christuszentriertheit. Ich habe keinen wie ihn, den Timotheus, denn alle suchen das Ihre. Hört einmal diesen Ausdruck. Alle suchen das Ihre. Das ist der Gegenentwurf zum Thema Neid und Eifersucht. Wenn Timotheus nicht das Seine sucht, wenn eine Witwe, eine arme Frau, alles gibt, was sie hat, dazu sind wir als Menschen gar nicht in der Lage. Das schaffen wir gar nicht. Was ist Neid? Neid ist der leidenschaftliche Wunsch, der ärgerliche Wunsch, mehr zu haben, das zu haben, was jemand anders hat und ich besitze es nicht. Das ist Neid. Es geht um Besitz, um Haben. Nicht immer nur um Geld und Macht, aber sehr oft darum. Und die Frage ist, wer kennt das aus seinem Leben nicht, den Wunsch, mehr zu haben, als man hat? Hand hoch, ich werde meine Hand unten lassen. Ich muss sie unten lassen, weil ich kenne sie in meinem aus meinem Leben. Dieses Gefühl, kommt man nicht doch irgendwo zu kurz? Neid hat als Ursache den Wunsch, schmerzhafter Wunsch, etwas zu haben, was man nicht hat. Es kann sich um Fähigkeiten handeln, es kann sich um Belohnung handeln. Der Herr Jesus hat das Gleichnis gesagt und dieses Gleichnis von dem exzentrischen Arbeiter, wir haben es 2015 im Sommer durchgearbeitet ein bisschen, wo der Herr Jesus sagt, warum blickt dein Auge neidisch? Weil ich so gütig bin. Das heißt, Gott ist Menschen gegenüber gütig und in dein Herz schleicht sich Neid rein. Es kann ein sehr, sehr schmerzhaftes Gefühl sein, das dann zu Neid führt. Mein Freund der Philipp hat das vorhin so schön zum Ausdruck gebracht. Dankbar auch für die schweren Jahre. Seht, in unserer Gemeinde werden innerhalb eines Jahres relativ viele Babys geboren. Und sehr oft ging dann der Mundfunk, sie erwarten ein Kind. Und manchmal hat sich mir das Herz zusammengekrampft, wie es darum ging, diese Botschaft an Philipp und Andrea, dass sie irgendwie bei ihnen ankommt. Aber ich wusste, das Evangelium ist in der Lage, da zu helfen. Aber natürlich ist das ein sehr, sehr schmerzhaftes Gefühl. Und zunächst einmal der Gedanke, und warum nicht auch ich? Neid. Oder bei jungen Leuten, wenn es dann heißt, er hat eine Freundin, sie hat einen Freund und ich habe keinen. Das kann schon sehr, sehr schmerzhaft sein. Manchmal ist Neid auch etwas geistlich übertüncht, so etwa, ich möchte doch nur das Beste. Ich möchte mehr Einfluss haben, aber positiven Einfluss. Ich möchte andere segnen. Ich möchte für andere eine Hilfe sein. Warum hat der andere mehr Einfluss? Einfluss ist schon eine wichtige Sache, wenn es ums Thema Leid geht. Leiten. Wir reden gar nicht von der großen Politik, sondern von unserer kleinen Welt, dass wir dort Einfluss haben möchten. Wir haben ein Beispiel und wir haben es in eurem Programmheft abgedruckt, Asaf. Das war ein Künstler, ein Musiker und es war ein Prophet. Er war nahe an Gottes Herzen. Und er sagt von sich, ich wäre fast gestrauchelt. Aber nicht nur so, dass er sich das Bein bricht, sondern den Hals. Das war kritisch in seinem Leben. Er sagt, ich habe die Menschen beobachtet und auch die gottlosen Menschen, sie haben alles. Warum geht es ihnen so gut? Und dann kann er nicht schlafen. Und dann im Rückblick sagt er, ich war wie ein Tier vor dir, wie ein Narr. Ich war dumm. Was hat geholfen? Er sagt, bis ich ins Heiligtum Gottes reinging, bis er es geschafft hat, vor Gott ruhig zu werden und eine Perspektive von Gott zu bekommen. Perspektivenwechsel. Wechsel die Perspektive. Du wirst sehen, was das bewirkt in deinem Leben vom Evangelium her. In dem Herrn Jesus Christus. Er sagt, ich war verbittert, ich war bitter und so weiter. Und dann sagt er, Vers 25, wen habe ich im Himmel, nachdem er sich wieder auf seinen Gott ausrichtet, die Seele richtet sich auf Gott aus. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. So stark ist die Gegenwart Gottes in seinem Leben, dass hier eine völlige, völlige Veränderung seines Denkens und Fühlens stattfindet. Hilfe für den Neid. Was ich nicht möchte, dass wir den Eindruck haben, Asaf hat sich an den Dingen dieses Lebens nicht mehr freuen können. Ist nicht der Fall. Er hat sich weiter an den Dingen dieses Lebens freuen können. Aber seine erste Freude war Gott. Das Christentum, das lehrt nicht so eine Askese. Du verzichtest auf alles, du freust dich an nichts mehr. Auch als wir unsere Predigtserie hatten auf den Trümmern des Paradieses, einige erinnern sich daran, haben wir immer wieder gesagt, ja, diese Welt ist sehr notvoll. Das Beste, was du tun kannst, habe eine tiefe Beziehung zu deinem Gott und freue dich an dem, was Gott dir wirklich gibt hier. Genieß es. Sich an dem zu freuen, was Gott schenkt. Nur der, oder unter anderem der Buddhismus lehrt keine Gefühle, keine Freude, keine Regungen der Seele und des Herzens. Aber Christus sagt leidenschaftlich, das genießen, was er schenkt. Und ich habe eine Bibelstelle aus 1. Timotheus 6, Vers 17, einmal NGÜ, Neue Genfer Übersetzung und dann die Elberfelder. Gott gibt uns alles in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, das ist christliches Denken. Es gibt echten Genuss. Die Hilfe für Neid ist nicht, dass du sagst, ich habe das nicht, aber ich wollte es auch nicht. So wie Kinder, ja, die streiten um etwas und dann kriegt der andere das Spiel und sagt, ich wollte es ja gar nicht. Und dann hat er eine Schokolade, gibst du mir auch etwas davon? Nein, sie schmeckt mir auch nicht. Nicht das ist gemeint, das ist nicht die Hilfe. Das ist nicht die Hilfe zum Thema Neid, sondern sich auf Gott so ausrichten, dass man sich neidlos an dem freuen kann, was der andere hat. Und das schaffen wir als Menschen nicht. Wenn es ums Thema Neid geht, haben, dann ist unsere Seele nie zufrieden. Nie. Wir werden nie satt von dem, was wir hier haben. Deshalb sagt C.S. Lewis, wenn ich eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt erschaffen wurde. Neid führt zu Gott, indem du siehst, du wirst nicht satt, du hast nicht genug. Und dann richtest du dich auf Gott aus und auf seine Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Und das Thema Eifersucht macht es noch ein bisschen deutlicher wie das Thema Neid. Wenn Neid der Wunsch ist, etwas zu haben, was man nicht hat, was der andere hat, dann ist Eifersucht ganz bisschen anders. Der andere darf nicht kriegen, was ich habe. Der andere darf nicht das bekommen, was ich habe. Das Lob, das mir gehört, darf der andere nicht kriegen. Den ersten Platz, den ich eigentlich verdiene, den darf der andere nicht haben. Ich schütze das, was ich habe und was ich meine, dass es mir gehört. Egal, um was es sich handelt. Natürlich ist das klassische Fall, wenn es um das Thema Eifersucht geht, die Liebe zwischen Mann und Frau und die Eifersucht, eine gesunde Eifersucht, die dieses Band, die diesen Raum der Ehe schützt, weil er exklusiv ist. Deshalb gibt es eine gesunde Eifersucht. Es gibt auch in der Ehe eine zerstörerische Eifersucht, weil man den anderen wie einen Besitz behandelt und ihn auch nicht freigibt für andere. Es gehört viel Weisheit, Zartheit und auch Liebe dazu, dass man das, die richtige, gesunde Eifersucht von der negativen, zerstörerischen Eifersucht unterscheidet. Ein Vers, 2. Mose 34, Vers 14. Also Gott ist nie neidisch, aber sein Name ist Eifersucht. Gott ist nie neidisch, deshalb ist Neid immer falsch. Aber der Name Gottes ist Eifersucht. Der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Hier ist der Name kein Beiname. Hier ist es Identität Gottes. Darüber sind wir vielleicht erstaunt. Das Alte Testament beschreibt die Liebe Gottes zu seinem Volk und nur zu seinem Volk auf ganz besondere Weise. Beschreibt, wie Gott dieses Volk, das einen schleichenden Holocaust in Ägypten erlebte, unter dem Pharao, wie Gott dieses Volk rettet, wie Gott dieses Volk annimmt, wie Gott mit diesem Volk einen Bund macht, so wie einen Ehebund. Und dann den Anspruch hat, dass nichts zwischen ihm und seinem Volk steht. Gott mutet seinem Volk zu, dass dieses Volk ihn, seinen Gott, liebt. Und dann wird dieses Volk sich im Laufe der Geschichte immer und immer wieder von Gott wegwenden und anderen Göttern dienen, anderen Götzen nachlaufen. Und das Bild der Ehe ist sehr, sehr präsent im Alten Testament. Obwohl die menschliche Eifersucht und die göttliche nicht identisch sind, gibt es einige Nuancen, die passen und wo auch die menschliche Eifersucht, die gesunde, ein Abbild von Gottes Eifersucht sein kann. Denn Eifersucht ist die dunkle Seite der Liebe. Und zur Liebe, zu einer tiefen Liebe gehört Eifersucht. Aber sie gehört nur zwischen zwei Menschen, die den Bund der Ehe eingegangen sind. Nur dort ist Eifersucht legitim. Nicht zwischen anderen Bereichen dieses Lebens. Also bei Saul zum Beispiel, dem ersten König Israels, war plötzlich Neid und Eifersucht in so einer mächtigen Weise da, das war wie ein Vulkan. In Israel gab es mal einen Krieg und es war niemand da, der gegen Goliath kämpft. Und dann kommt David, ein 17-jähriger junger Mann. Und er besiegt den Riesen Goliath und anschließend gibt es Musik, es gibt Tanz und Saul hört. Er hört dieses Lied und das Lied geht etwa so. Saul ist ein mächtiger Krieger, Saul ist ein mächtiger Krieger. Und Saul denkt, ja, das stimmt. Aber das Lied geht weiter. David ist ein 10.000 Mal besserer Krieger wie Saul. Und in dem Augenblick kommt Neid und Eifersucht in das Leben dieses Königs. Genug für mehr als 10 Jahre, um David zu verfolgen, um ihm nach dem Leben zu trachten. Das kann schon enorm notvoll werden. In Sprüche 27, Vers 4 haben wir einen Vers, der sagt, grausam ist die Wut und überflutend der Zorn. Wer kann aber bestehen vor der Eifersucht? Und hier warnt Gott, dass nicht jemand in die Ehe einbricht eines anderen. Und Gott sagt, das ist richtig gefährlich. Und es kam oft vor, auch in Israel, dass der Rivale sein Abenteuer nicht überlebte. Und dann gibt es einen zweiten Vers, Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Wurmfraß, man sieht ein Stück, wie sich der Wurm da durchfrisst, in den Knochen ist Eifersucht. Wir haben jetzt ein bisschen über Eifersucht nachgedacht, das Positive, auch das Negative davon behandelt. Und wir stellen uns die Frage, wie kann Eifersucht uns zu Gott führen? Jeder Mensch, jeder von uns, jeder in diesem Raum hat eine Sehnsucht nach einer ganz besonderen Beziehung zu einem Menschen, wo er gemeint ist, nur er. Etwas, was ganz besonders und exklusiv ist. Dieses Sehnen tragen wir in uns. So etwa ein Mensch, eine Person, die mich umgibt, die mich beschützt, die für mich einsteht, die mich liebt. Und diese Sehnsucht, genau diese Sehnsucht, wird in dieser Welt nicht erfüllt. Auch bei der schönsten Ehe wird es immer Momente geben, wo man sich ungeschützt fühlt, nicht geliebt. Wir leben in einer gebrochenen Welt und wir sind auch keine vollkommenen Menschen, keiner von uns. Und sogar für eine sehr schöne Ehe kommt ein Moment, wo es eine Trennung gibt, der Tod. Aber diese Eifersucht, sie spricht davon von unserer Sehnsucht nach einem ganz, ganz speziellen Verhältnis, zu einer ganz speziellen Beziehung. Und das möchte ich jetzt auf Gott anwenden. Ich möchte jetzt die Frage stellen, wie geht Gott mit uns um? Wie geht Gott mit seinen Kindern um? Ich komme zu meinem letzten Punkt. Und das ist auch die Hilfe, wenn es um das Thema Neid und Eifersucht geht. Gott ist mit uns Menschen eine ganz besondere Beziehung eingegangen. Eine ganz persönliche Beziehung. Was passiert, wenn ein Mensch beim Kreuz von Golgatha, bei diesem gewaltigen Ereignis von Golgatha erkennt, Jesus ist mein Herr. Ich bin schuldig, ich brauche ihn. Was geschieht? Da passieren so viele Dinge auch in der unsichtbaren Welt. Zunächst wird Schuld gelöscht. Du sagst, ich kann aufatmen. Es gibt nichts, nichts, was dich belastet. Und dann schenkt Gott deinem Herz eine neue Ausrichtung. Normalerweise sind wir als Menschen auf der Flucht vor Gott. Seit dem Sündenfall flieht der Mensch, er versteckt sich vor Gott. Vielleicht bist du heute da, du möchtest jemandem eine Freude machen, aber eigentlich bist du noch auf der Flucht vor Gott. Rettung in Jesus bedeutet, er richtet dein Herz aus auf diesen Gott. Deine Sehnsucht ist stärker nach Gott. Trotz Fehler, trotz Schwachheit, trotz Begrenzungen ist dein Herz auf diesen Gott ausgerichtet. Und dann tut Gott etwas ganz, ganz Besonderes. So wie ein König, der auf seinen Besitz ein Siegel setzt, so setzt der König aller Könige auf ein Leben, das zu ihm umkehrt, sein Siegel. Das muss man sich vorstellen. Das königliche Siegel. Das ist mein Besitz. Dieser Mensch gehört mir. Und wisst ihr, welches dieses Siegel ist? Dieses Siegel ist Gottes Geist. Ein Mensch, der zu Jesus Christus kommt, der bekommt Gottes Geist. Als Siegel, als Garantie. Das ist mein Eigentum. Nichts und niemand wird ihn aus meiner Hand rauben. Und wir erinnern uns, die Kehrseite der Liebe ist Eifersucht. Gott liebt uns. Aber Gott möchte dann auch, dass unser Leben ihm gehört. Gott möchte dann auch, dass nicht die Dinge, diese kleinen Dinge des Lebens uns ständig, ständig ablenken von ihm, von seiner Liebe. Es ist ein Verhältnis der Liebe, das wir eingegangen sind. Und es gibt eine Stelle im Neuen Testament, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Sie berührt mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. Offenbarung 2, Vers 17. Es hat eine ganze Gemeinde geschrieben, eine Gemeinde in Pergamon. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Der weiße Stein, der spricht von der Freisprechung Gottes. Im Alten Testament, zur Zeit des Orients, gab es Richter, die haben zwei Steine gehabt, einen schwarzen und einen weißen. Und wenn er sein Urteil gefällt hat, gesprochen hat, hat er entweder den schwarzen oder den weißen Stein hervorgeholt. Der Schwarze sprach von schuldig, schuldig. Und der Weiße unschuldig, frei. Es gibt einen Augenblick im Himmel und es wird ihn geben, wo Gott dir einen weißen Stein überreicht, wenn du ihm gehörst. Und jetzt kommt das Berührende. Auf diesem Stein ist ein Name. Und diesen Namen, den kennt niemand außer dein Gott und du. Kannst du dir das vorstellen? Wie persönlich, wie auf dich zugeschnitten. Dieser neue Name, dieser Name hat etwas mit deiner Geschichte zu tun, mit deiner ganz persönlichen Geschichte. Dein Leben ist eine Reise zu diesem zweiten Namen. Jetzt, heute wird an diesem Namen gearbeitet. Im Alltag, morgen und übermorgen. Ich möchte, dass du das ein Stück verinnerlichst und weißt, wie bedeutsam Momente sind, wenn Gott ganz persönlich zu dir spricht, wenn er ganz persönlich in dein Leben hineingreift, in ganz dunklen Stunden oder in Stunden der Freude. Ganz egal, aber wo du spürst, das ist etwas, das ist zwischen dir und deinem Gott. Das geht mit dir. Das ist deine Geschichte. Das ist etwas so Persönliches, so auf dich zugeschnittenes, dass dieser Name nicht einmal geteilt werden wird im Himmel. Mich macht sowas so froh. Es gibt tatsächlich so etwas ganz Exklusives zwischen Gott und mir, zwischen Gott und dir. Und es ist ein Verhältnis der Liebe. Und es hat etwas damit zu tun, dass Gott uns so erschaffen hat, dass wir ihn wollen und dass er uns möchte. Achte in den nächsten Wochen auf Gottes Handeln in deinem Leben und denk darüber nach und sag, das hat etwas mit meiner Zukunft zu tun, mit dem neuen Namen. In seiner Zeit haben Menschen sehr viel Geld bezahlt, damit sie ihren Namen verändern. Und Gott hat Menschen immer wieder neue Namen geschenkt, mit denen er etwas vorhat. Es ging um die Geschichte Gottes mit den Menschen. So ist es hier in Offenbarung 2, Vers 17. Paulus hat das gewusst. Paulus hatte ein ganz besonders inniges Verhältnis zu seinem Jesus, sodass er in Galater 2, Vers 20 schreiben kann, nicht mehr ich bin es, der lebt. Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich es im Glauben an den Sohn Gottes. Und jetzt kommt es. Der mich geliebt hat. Oder der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Spürt was von dem Stolz, den Paulus hat. Er starb für mich. Wie wenn es nur mich auf dieser Welt gibt. Ich möchte abschließend noch beten. Lieber Vater im Himmel, in dem Namen des Herrn Jesus treten wir vor dich und danken dir, dass du uns für die Ewigkeit erschaffen hast. Wir nehmen schmerzhaft wahr, dass die Dinge dieser Welt uns nicht füllen können. Und dass manchmal Neid und Eifersucht sich in unser Innerstes schleicht. Und wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass es keinen Grund gibt, dass wir Angst haben, zu kurz zu kommen in diesem Leben. Dieser Schrei unserer Seele, wer sorgt für mich, den hast du beantwortet, indem du deinen Sohn für uns hingegeben hast und deutlich gemacht hast, du gibst alles für uns. Wir sind dein Eigentum. Herzlichen Dank, dass wir es wagen dürfen, in unser Herz zu sehen und dann vom Kreuz her und von der Kraft der Auferstehung uns in Bewegung setzen, in die richtige Richtung, um das zu werden, was du dir mit uns gedacht hast. Danke für dein ganz persönliches, inniges Verhältnis, das du zu mir hast und zu jedem Einzelnen, der in diesem Raum ist und dir gehört. Und wirke an denen, die noch nicht dein Eigentum sind. Es gibt doch nichts Schöneres, als zu wissen, wir gehören dir und du uns. Amen.